ARD. Vor ungefähr 2 Monaten im Dezember, da hat Australien als erstes Land ein umfassendes Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren eingeführt. Mittlerweile erwägen auch andere Länder ein Verbot, zum Beispiel in Europa, Dänemark, Großbritannien oder Spanien. Auch bei uns in Deutschland wird darüber immer wieder diskutiert. Die Frage ist, wie viel Schutz brauchen Kinder und Jugendliche im Netz? Darum geht es hier heute in den NDR-Info-Standpunkten. Außerdem auch Thema heute am Mittwoch, den 11. Februar, ist die Dunkelfeld-Studie zu Gewalt in Deutschland. Ich bin Betül Sarikaya, herzlich willkommen. Unser Gastkommentar kommt heute von Leyla Al-Serouri. Sie ist Politikchefin vom Handelsblatt und sie findet, die Debatte über Social-Media-Verbote sollte über den Schutz von Minderjährigen hinausgehen.
EU-Länder wie Frankreich oder Spanien planen Social-Media-Verbote für Kinder. In Deutschland war die Debatte bisher zurückhaltend. Das ändert sich nun, endlich. In der CDU mehren sich Stimmen, die ein Verbot befürworten. Eine stärkere Regulierung der Plattformen ist tatsächlich längst überfällig, denn Instagram oder TikTok sind darauf ausgelegt, Abhängigkeiten zu erzeugen, um die Nutzer möglichst lange am Bildschirm zu halten. Für Erwachsene mag das ja noch eine freie Entscheidung sein, wie der Konsum von Alkohol. Bei Kindern und Jugendlichen aber sollte der Gesetzgeber einschreiten, denn die Folgen sind gut belegt. Aufmerksamkeitsspannen nehmen ab, Depressionen zu. Aber es geht nicht nur um Jugendschutz. Durch den übermäßigen Gebrauch sozialer Medien verroht auch der öffentliche Diskurs zunehmend. Deshalb kann ein Verbot für Kinder nur der erste Schritt sein. Bezeichnend ist, dass Brüssel bisher vor strengeren Maßnahmen gegen US-Digitalkonzerne zurückschreckt, um Donald Trump nicht zu verärgern. Europa sollte aber nicht erpressbar sein. Schon gar nicht für US-Konzerne, die Milliarden damit verdienen, Kinder und Jugendliche süchtig zu machen.
ARD-Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems findet hingegen, ein Verbot für Kinder und Jugendliche bringt nichts.
Eins vorneweg. Auch ich finde, die sogenannten sozialen Medien sind in vielerlei Hinsicht eher asozial. Sie machen aus Kindern Smartphone-Zombies, sind Nährboden für Desinformation und profitieren von Hass und Hetze. Sie für Kinder zu verbieten, wäre trotzdem der falsche Schritt. Aus 3 Gründen. Erstens, wo sollen die Kids denn hin, wenn von heute auf morgen Insta und TikTok abgestellt würden? Bei allem Dreck, der auf den Netzwerken so zirkuliert, sind sie trotzdem ein Zuhause für junge Menschen. Wo sie Freunde finden, Bildung und kreative Inspiration. Wo auch seriöse Medien, altersgerechte Jugendangebote und fundierte Beratung zu finden sind. Dieses Ökosystem wird nicht mal eben woanders aus dem Boden schießen. Zweitens, viele der negativen Effekte sind nicht nur für Kinder und Jugendliche verheerend, sondern für alle. Was passiert denn, wenn ein Jugendlicher 16 wird und plötzlich in diese digitale Welt geworfen wird? Was passiert denn, wenn Erwachsene auf Facebook weiterhin auf Fake News hereinfallen? Da hilft keine Altersgrenze. Und damit zum 3. Grund gegen ein Social-Media-Verbot für Kinder. Damit machen wir es Meta, X und Co. viel zu einfach. Die sagen ja sogar, zieht ruhig eine Altersgrenze ein. Damit müssten sie nämlich nicht an die Wurzel des Übels ran. An ein System mit Suchtgefahr, das die Gesellschaft polarisiert und an dem Multimilliardäre wie Mark Zuckerberg und Elon Musk durch jeden Hasspost noch reicher werden. Die Unternehmen könnten ihre Algorithmen ändern. Es gibt genug Beispiele für menschenfreundliche soziale Medien. Sie wollen es nur nicht, weil das ihr Geschäftsmodell angreift. Und genau da sollte die Regulierung
ran. Kommen wir zum nächsten Thema. Gewalt im Alltag ist weit verbreitet. Das zeigt die sogenannte Dunkelfeld-Studie, die im Auftrag der Bundesregierung durchgeführt wurde und gestern vorgestellt worden ist. Danach wird nur ein Bruchteil der Gewalttaten in Beziehungen, nämlich knapp 5%, überhaupt erst angezeigt. Hauptstadtkorrespondentin Kirsten Gierschig findet nicht nur die Ergebnisse der Studie erschreckend, sondern auch, wie lange es gedauert hat, die Zahlen zu erfassen.
Es ist ein Skandal. Nein, tatsächlich ist es mehr als ein Skandal, den die am Dienstag veröffentlichte Dunkelfeld-Studie ausleuchtet. Der erste Skandal. Die Studie ist die erste seit mehr als 20, ja, Sie hören richtig, 20 Jahren, die im Auftrag der Bundesregierung systematisch Gewalterfahrungen von Männern und Frauen erfragt und damit die Erfahrungen von betroffenen Frauen und ja auch Männern endlich in konkrete Zahlen packt. Damit kann dann auch endlich mal konkret dargelegt werden, ja, auch Männer werden Opfer von Gewalt in Partnerschaften, Frauen erleben sie aber deutlich häufiger und stärker. Davon zeugen auch die 191 durch Partner, Ex-Partner oder andere Familienangehörige in Deutschland getöteten Frauen im Jahr 2024. Der zweite Skandal. Diese Zahlen sind erschreckend hoch und gleichzeitig niedrig. Fast 18% der Frauen haben bereits körperliche Gewalt von einem Partner oder Ex-Partner erfahren. Und wie viele Täter wurden dafür bestraft? Kaum einer. Denn nur in 5% der Fälle von Partnerschaftsgewalt wird überhaupt Anzeige erstattet. Und in vermutlich noch weniger Fällen der Täter verurteilt. Der dritte Skandal. Die Politik hat lange weggeschaut. Das, was die Studie mit Zahlen belegt, wissen Betroffene und Experten schon lange. Aber vor einem wirklich umfassenden Schutz von Frauen drückt sich die Politik seit Jahrzehnten. Spanien hat bereits 2004 ein Gesetz verabschiedet, das Partnerschaftsgewalt als gesellschaftliches Problem anerkennt. Es verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der Prävention, Schutz und Strafmaßnahmen koordiniert. Hierzulande diskutieren wir noch über einen breiteren Einsatz von Fußfesseln und für ausreichend Frauenhäuser fehlt das Geld. Es liegt auch an fehlenden Hilfsangeboten, dass Gewaltopfer erlittene Gewalt aus Scham verschweigen. Und das ist der allergrößte Skandal.
Die Neue Osnabrücker Zeitung macht deutlich, Verantwortung trägt auch jeder Einzelne, indem er hinschaut.
Politik kann nicht ändern, was wir als Menschen im Alltag als akzeptabel empfinden. Wenn wir Wegsehen mit Privatsache der anderen verwechseln, wenn wir übergriffiges Verhalten im öffentlichen Raum verharmlosen oder wenn wir Gewalt in Beziehungen tabuisieren, dann bleibt ein jeder Teil des Problems.
Der Südkurier wertet die Ergebnisse als Armutszeugnis. Nicht für die Opfer, sondern für den Staat.
Wer auf den Mut von Betroffenen hofft, sich aus Gewaltbeziehungen zu lösen, statt Sicherheit zu garantieren, nimmt das Leid billigend in Kauf. Gewalt verschwindet nicht, weil sie niemand meldet. Sie eskaliert. Frauen zahlen den höchsten Preis. Sie werden schwerer verletzt, haben mehr Angst, fürchten öfter um ihr Leben. Wer versucht, dem zu entkommen, landet nicht selten vor verschlossenen Türen. Frauenhäuser sind so überfüllt wie unterfinanziert. Einen Rechtsanspruch auf einen Platz soll es geben in 6 Jahren.
Und das waren die NDR-Info-Standpunkte für heute. Eine neue Folge gibt es morgen und alle Folgen zum Beispiel auch täglich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Betü Sarıkaya und wünsche einen schönen Tag.
Ein Podcast von NDR-Info.